Brutal lokal, das ist der Slogan von Nobelhart und Schmutzig. Einem Restaurant, das in kürzester Zeit Kultstatus in Deutschland erreicht hat und stilprägend ist. Einer der beiden Gründer, Billy Wagner, ist sicherlich ein Herz dieses Restaurants. Wenn man dort ist und ihn hinter der Theke erlebt, dann weiß man auch warum. Und heute erlebt ihr ihn hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört.
Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post.
Es gibt so ein paar Restaurantnamen in Deutschland, die hört man immer wieder. Die sind stilprägend. Und das kann an verschiedenen Dingen liegen. Das kann daran liegen, dass die Kulinarik dort ganz besonders ist. Das kann daran liegen, dass im Service neue Wege beschritten werden. Es kann daran liegen, dass das Konzept irgendwie anders und besonders ist. Und ich glaube, alle drei Dinge kommen ein bisschen zusammen beim Nobelhart und Schmutzig in Berlin. Dieses Restaurant, das ist ein paar Jahre schon gibt, hat es in relativ kurzer Zeit geschafft, zum Kult zu werden. Und im vergangenen Winter war ich dort. Ich habe mich vorher mit zwei Frauen unterhalten, die auch schon mal dort waren. Und beide haben gesagt, es hat mir eigentlich nicht so richtig gut gefallen. Es war nicht so mein Stil. Und ich war relativ aufgeregt, muss ich sagen, als ich hingegangen bin. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich wusste, im Nobelhart und Schmutzig zum Beispiel darf man sein Essen nicht fotografieren. Oder jedenfalls sollte man es nicht. Was passierte mir? Ich bin, weil ich spät dran war, mit einem E-Scooter zum Nobelhart und Schmutzig gebrettert. Und weil es so kalt war, hat der Akku meines Handys den Geist aufgegeben und ich konnte mich nicht vom E-Scooter abmelden. Also bin ich reingegangen und habe als allererstes mal zum Chef des Ladens, zu Billy Wagner, gesagt, also ich weiß, mit den Smartphones ist das hier so eine Sache, aber ich müsste das dringend irgendwie mal aufladen. Und Billy guckt mich an und sagt, hey, ist doch kein Problem, hier, und nimmt mein Telefon und steckt es in ein Ladegerät und hat es für mich aufgeladen. Tja, so ist das im Nobelhart und Schmutzig. Es ist vielleicht nicht ganz so, wie man denkt und ein bisschen anders. Man sitzt an einem großen, mehr oder weniger hufeisenförmigen, aber eckigen Tresen. In der Mitte passiert vieles. Speisen werden angerichtet. Unter der Theke, an der man sitzt sozusagen, befinden sich die Weinkühlschränke. Da wird ständig was rausgeholt. Es wird Wasser gefiltert, es wird Kaffee gekocht. Es steht dort ein Plattenspieler und es werden Platten aufgelegt. Also all das spielt sich vor den Augen ab. Das heißt, ich habe mich als Gast, der alleine dort war, überhaupt gar nicht gelangweilt, sondern sehr gut unterhalten gefühlt, weil es einfach sehr viel zu gucken gibt. Und trotzdem wurden mir Bücher hingelegt, netterweise. Also man muss sich wirklich nicht langweilen. Man kommt vielleicht auch mit dem einen oder anderen Menschen in Kontakt, der neben einem sitzt. Und ja, kulinarisch muss ich sagen, fand ich es sehr, sehr interessant. Das Konzept des Nobelhart und Schmutzig ist auch etwas, was ziemlich Schule gemacht hat, nämlich brutal lokal zu kochen. Das heißt, nur mit Zutaten, die es in und um Berlin und in Brandenburg gibt, entweder in Feld, Wald und Wiesen oder von Produzenten und Lieferanten, die dort unterwegs sind. Eine Ausnahme haben sie während des Menüs gemacht. Ich habe es in diesem Podcast auch schon mal erwähnt. Ein Käse wurde verwendet, der aus Süddeutschland stammt, weil mir gesagt wurde, sowas gibt es hier oben im Norden einfach nicht. Also ganz radikal ist man da vielleicht dann doch nicht oder vielleicht einfach auch nicht ganz so radikal, wie es propagiert wird. Tja, und was habe ich so gedacht, als ich da saß? Ich habe gedacht, das ist hier ein Theaterstück, was für mich aufgeführt wird und die Hauptrolle spielt Billy Wagner. Ein Mann, der die ganze Zeit hin und her gewirbelt ist, der ein Sommelier, der sich mit den Weinen auskennt und auch der Gründer und Chef, einer von zweien dieses Restaurants. Und ich wollte unbedingt mit Billy Wagner sprechen und habe ihn gefragt, ob er sich auch mal interviewen lassen würde und er hat gesagt, ja, warum nicht? Und dann hat es eine Weile gedauert und schließlich haben wir einen Termin gefunden und sind zusammengekommen. Und dieses Interview haben wir im März aufgezeichnet, kurz nachdem Billy Wagner eine Neuausrichtung seines Restaurants angekündigt hat. Ein Restaurant, was übrigens zu den World's 50 Best Restaurants zählt, einer ganz elitären Liste, und einen Michelin-Stern hat. Ab dem 1. April, hat er damals angekündigt, wird das Nobelhart und Schmutzig nicht mehr ein Tasting-Menü mit 10 kleinen Gängen präsentieren, sondern 6 Gänge, die etwas größere Portionen sind und die etwas günstiger zu haben sind. Also wo man vorher um die 200 Euro bezahlt hat, wird man jetzt 100, 130 Euro bezahlen. Tja, das soll einerseits Menschen, die nicht mehr ganz so viel Geld in der Tasche haben und die bei Inflation und steigenden Preisen vielleicht auch nicht mehr ganz so gerne in Fine-Dining-Restaurants gehen, entgegenkommen. Und andererseits soll das auch zeigen, dass Gastronomie auch anders geht. Mit mehreren Tischbelegungen pro Abend können dann auch mehr Gäste im Restaurant unterwegs sein. Was steckt da eigentlich alles dahinter? denn einfach nur günstigere Preise, größere Portionen, dafür weniger Portionen und eine mehrfache Tischbelegung ist ja jetzt per se erstmal nichts wahnsinnig Revolutionäres. Darüber habe ich mit Billy Wagner gesprochen und ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen im Brunch-Podcast, Billy Wagner.
Servus.
Wir haben 13.39 Uhr an einem Donnerstag. Was hast du heute alles schon gemacht?
E-Mails geschrieben, SMS geschrieben, geduscht, Zähne geputzt, die Haare versucht irgendwie zu machen, aber das ist noch nicht so richtig gelungen. Kaffee getrunken. Und ansonsten versucht den Podcast hier mit dir vorzubereiten. Naja, also so.
Überhaupt erstmal da zu sein.
Rechner anzumachen. Ich meine,
es gibt ja Leute, die hören dann vorher so drei Episoden oder so. Damit fühle ich mich immer recht geehrt, weil ich meine, das kann man ja eigentlich gar nicht leisten, wenn man mehrere Interviews macht. Aber es gibt Leute, die sind dann erschreckend gut vorbereitet und fühle ich mich immer ein bisschen ertappt. Es ist ja auch Teil meines Sticks, dass die Leute nicht wissen, was auf sie zukommt.
Ich weiß nicht, was auf mich zukommt.
Sehr gut. Danke, sind ja sozusagen noch alle Türen offen. Das ist doch sehr, sehr schön. Du hast heute noch gar nichts gegessen.
Das ist richtig.
Nur Kaffee.
Das ist richtig, nur Kaffee, genau. Ich bin nicht so der Frühstücker. Nee.
Ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Gastronomie unterwegs ist, dann ist das mit den regulären Mahlzeiten so im Alltag auch nicht so ein Ding eigentlich.
Ich habe reguläre Mahlzeiten, die sind aber anders als das vielleicht
normale Menschen.
Das wäre ja dann wäre ich ja unnormal, wenn die anderen normal sind. Ich weiß
die
nicht,
einen
ob,
sagen
ob
so, die anderen sagen
ich
so.
Unnormal sind, bin, ne, genau. Also ich habe schon meine regulären Mahlzeiten, aber eben zu ein bisschen anderen Zeitpunkten. Gleichzeitig bin ich aber auch jemand, der einfach eher zweimal am Tag isst oder so, ne? Oder ich esse häufig nach der Arbeit noch und weil dann ist halt mein Feierabend so, ne? Und dann gehe ich halt erst um 3, 4 ins Bett und alles und das ist halt Teil des Rhythmuses, den ich so praktiziere.
Mhm. Isst du gern?
Sehr gerne. Ich lasse mich aber viel lieber gerne bekochen.
Kannst du denn kochen?
Das ist, ja. Also, ich kann kochen. Wenn du jetzt bei mir mit Ella daheim bist und dann sagst du, der Billy hat ordentlich gekocht. Doch. Ich weiß, wie man Rezepte lesen muss. Ich kann ein paar Gerichte. Ich kaufe gute Lebensmittel ein. Ich weiß, was gut schmeckt in Bezug auf Getränke, darf ich mal so sagen. Oder was zumindest mir schmeckt. Und dementsprechend glaube ich, dass wenn du dann nach so einem Abendessen nach Hause gehst und sagst, das war gut heute, das hat mir gefallen. Ja, würde ich schon sagen. Aber ich kann nicht für 40 Gäste fünfmal die Woche kochen. Das ist ein anderes Kochen, hat nichts mit Kochen zu tun, das ist eine andere Baustelle. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Ist auch nicht habe ich auch nicht so Lust drauf. Habe ich jetzt persönlich Menschen dafür, die das wollen und die das können und die da sehr, sehr gut drin sind. Und ja.
Aber du machst genau das möglich. Also das ist dein Geschäft, dass das möglich ist bei euch, bei dir in deinem Laden.
Ja, genau. Das ist ja das, was so ein Restaurant im Prinzip auch der Ansatz ist. Ne? Also im Endeffekt bieten wir einen Raum an, wo man sich treffen kann und quatschen kann. Entweder geschäftlich oder privat oder wie auch immer. Ne? Und dass das ein bisschen versüßt wird, gibt's was zu essen und was zu trinken. Und dadurch, das beste Gespräch irgendwie auch immer in der Küche stattfindet, weil es ein schöner Ort einfach erstmal ist oder die Küche auch häufig so ein bisschen versteckt ist, gerade in Restaurants, dann im Keller oder im ersten Stock oder irgendwo anders, man sieht nicht, wo das Essen im Prinzip herkommt, hatte ich damals die Idee, was zu sagen, okay, wir müssen Gastraum und Küche miteinander zusammenbringen irgendwie und dann begreifen die Leute, wie schön Kochen eigentlich sein kann oder so, ne? Und wie schön Lebensmittel sein können. Und alles, was dann davor oder danach noch mit in diesem Prozess im Prinzip geht, ne? Oder in der Wertschöpfungskette, sagt man so schön, davon berührt wird und so weiter. Und das finde ich irgendwie ganz spannend als Person.
Ja, das muss ich sagen, fand ich auch als Gast sehr spannend. Ich war im Dezember bei euch und ich war alleine da. Und wenn man alleine ins Restaurant geht, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, worauf man sich so intensiv konzentrieren kann. Auf sich selber, auf die Leute drumherum oder eben auf das Geschehen dort. Und da muss man ja natürlich sagen, kann man bei euch eine Wahnsinnsshow angucken. Das ist schon ziemlich cool. Also ihr habt mir zwar netterweise ein paar Bücher gegeben, falls ich mich langweile, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, mich zu langweilen, weil das finde ich auch spannend bei euch. Das mit dem Kochen ist ja das eine, aber ich finde ja noch viel spannender ist das, was bei euch im Service passiert.
Was passiert denn dann?
Da passiert wahnsinnig viel gleichzeitig. Es ist alles immer irgendwie, hat man das Gefühl, in Bewegung. Also insbesondere natürlich die Menschen, du und deine Kolleginnen und Kollegen, sind die ganze Zeit dabei, Dinge zu tun, Dinge von A nach B zu tragen, mit Menschen zu reden, Dinge herauszufinden, Informationen zu verarbeiten und so weiter und so fort. Und also und ich meine, du bist da natürlich schon so ein bisschen, manchmal, ich hatte so fast das Gefühl, du bist wie so ein, ja eigentlich wie so ein Showmaster, der so eine Tanztruppe auf so eine Weise nicht choreografiert, weil es ist ja nicht so, dass du immer sagst, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, aber irgendwie fragt man sich natürlich, wenn man da sitzt, schon, wie ist es zu diesem Uhrwerk gekommen, was da vor mir abgespielt wird? Ist das gewachsen? Ist das vorher besprochen? Wie kommt es dazu, dass sich dieses Schauspiel jetzt hier ereignet?
Naja, erstmal an der Bühne im Prinzip, ne? Also die Küche ist im Prinzip, dadurch, dass das wie so ein Uhr auch aufgebaut ist, ist wie so ein, ja, wie so eine Bühne und man hat die erste Reihe und dann in der ersten Reihe ist halt ein Tisch und dann dieser Tisch geht halt um die Küche herum oder sitzen halt die Menschen drumherum. Ne? Die meisten, die bei uns arbeiten, die arbeiten schon ein bisschen länger da, beziehungsweise wir versuchen den Menschen, die bei uns arbeiten, nach und nach immer mehr Verantwortung zu geben, dass sie da im Prinzip in diese Position einwachsen und dass sie dann halt gewisse Schritte nacheinander auch gut ausfüllen können, sodass das halt wie so ein Uhrwerk im Prinzip ist. Ne? Du hast völlig recht, ich rede, ich sage keinem, was er machen soll, unbedingt. Ne? Und, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich derjenige bin, der das irgendwie koordiniert oder so, überhaupt nicht. Jeder weiß schon, was er im Prinzip zu machen hat. Das ist erstmal das Wichtigste. Ne? So. Und wie er auch was zu machen hat, weil gewisse Taten, die dann so, so einem Prozess des Abends im Prinzip so gemacht werden, die lösen dann immer irgendwas aus. Ne? Also es gibt zum Beispiel mit so Bildern, wo man so arbeitet. Das heißt, wenn eine bestimmte Konstellation an dem Tisch ist, dann wissen wir, ohne dass wir miteinander reden müssen, was da jetzt gerade passiert ist, beziehungsweise wo der Gast steht, beziehungsweise was als nächstes kommt.
Das finde ich, wenn und, ich da mal kurz einhaken darf, wahnsinnig beeindruckend. Denn da sitzen ja, du hast gesagt, glaube ich, 40 Gäste, ne? Und
so, ja.
Die sind natürlich nicht alle einzeln da, aber trotzdem ist ja jeder an so einem anderen Punkt im Menü eigentlich. Und das überhaupt erstmal im Auge zu behalten, wie macht ihr das? Und wie merkt ihr euch, wer was getrunken hat?
Na, das wird die betrunken, das ist das Einfachste eigentlich. Das geht, ne? Das weiß man, wo man halt gerade steht oder so, ne? Manchmal muss man natürlich auch mal nachfragen. Da fragt man dann halt die Küche, wenn es irgendwas was gibt oder so, ne? Wo man halt irgendwie ist, ne? Dann holt man sich noch eine Bestätigung und weiß dann, was man machen muss. Manchmal muss die Küche einem sagen, wo man jetzt gerade steht oder so. Und dann weiß man schon, was als nächstes kommt, weil ja alles, was ja serviert wird, ist vor ausgedacht im Prinzip. Ne? Also wir haben, wenn jetzt jemand eine Getränkebegleitung nimmt und man ist dann bei Gang X und dann weiß man, dass Wein Y dazu kommt, ne? Und das ist klar, das ist vorher ausgewählt, das ist vorher organisiert, das ist, dann wird sich Gedanken gemacht im Prinzip, ne? Und wenn man weiß, dass die Person alkoholfrei trinkt, weil die Person, ne, also das ist mehr so, so organisatorisches einfach, ne? Das ist so, ja, Handwerk im Endeffekt von uns und unseren Mitarbeiterinnen, damit halt entsprechend irgendwie umzugehen oder so, ne? Das hat jedes Restaurant, meiner Meinung nach, dass man da möglichst wenig miteinander kommunizieren muss, so dass man sich im Prinzip auf das Geschehen mit den Gästen im Prinzip konzentrieren kann und dann da seinen Stiefel im Prinzip fährt. Ne?
Ich habe dann angefangen, sehr viel über das Wort Service nachzudenken und dass das ja eigentlich Dienst heißt. Denkst du da auch manchmal drüber nach oder ist das ein fremder Gedanke?
Dienst, also ja, der Gast ist ja bei uns schon irgendwo im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist der Gast nicht das Einzige, worum wir uns drum kümmern, sondern wir versuchen auch gerade die Lebensmittelproduzentinnen und die Mitarbeiterinnen im Prinzip in den Fokus mitzusetzen, weil die gehören zu diesem Dreiklang im Prinzip mit dazu. Häufig ist es so, dass Gastronomie immer auf den Gast im Prinzip fokussiert wird und dass alles andere wegfällt in gewisser Weise. Also entweder kauft man scheiß Lebensmittel ein, versucht die dann gut zuzubereiten, schmecken dann wahrscheinlich sogar, aber da fliegt, also da fällt irgendwas runter, wenn es dann um den Lebensmittelproduzenten geht oder um den Ort geht oder was für einen CO2-Fußabdruck man dann da im Prinzip hat, wenn man das im Prinzip isst oder trinkt oder sowas, ne? Dann häufig ist es so, dass die Leute ewig lang arbeiten müssen in der Gastronomie, also sehr hohe Belastung im Prinzip verspüren über die Menge an Arbeit. Wenn man die dann wieder nicht im Fokus mit hat, dann passiert dann folgendes, dass die halt 60 Stunden die Woche arbeiten. Manche, viele, also früher haben das sehr viele mitgemacht, heutzutage machen das nicht mehr so viele mit, aber es waren immer noch genügend mit. Und dementsprechend geht dann halt irgendwie Gastronomie auf Kosten von irgendjemandem oder irgendetwas. So. Und deswegen versuchen wir, diesen Dreiklang im Prinzip in Fokus zu behalten. Das gelingt uns natürlich auch nicht immer, aber zumindest haben wir das für uns mal so definiert und versuchen damit im Prinzip das auch Gäste zu finden, die das auch vielleicht auch wollen und die das auch gut finden, wenn dieser Dreiklang im Prinzip ist. Ne? Und das betrachte ich eigentlich dann auch als Service. Ne? Also, dass man nicht nur das Glas Wasser hinstellt oder den Wein empfiehlt oder das Essen ansagt oder so oder einen Spaß oder eine Geschichte auf Lager hat oder sowas, sondern dass man im Prinzip drumherum im Prinzip doch denkt, was betrifft eigentlich das Erlebnis des Gastes. Ne? Also du deckst jetzt hier irgendeine Jacke, die kannst du bei Kick kaufen und dann gehst du halt damit einher, was damit einhergeht. Oder du hast die irgendwie, du weißt, wo der Stoff herkommt, du weißt, wie das gefärbt ist, du weißt, wo diese Jacke geschneidert ist, etc. pp. Ne? Und ich bewerte das jetzt nicht, was das für eine Jacke ist, sondern es geht einfach nur darum, in der Kaufentscheidung liegt vielleicht auch mit drin, was mit dieser Jacke im Prinzip passiert ist und was vorher, bevor du die angezogen hast, ja passiert ist und was damit eigentlich ausgelöst wurde. Ne? Und diese Verantwortung versuchen wir eigentlich, wohl den Gast mit einbeziehen. Das ist ja das Wichtige eigentlich. Ne? Also er wird ja auch satt, wenn er zu McDonald's geht oder er wird satt, wenn er sich einen Kebab holt oder er wird satt, wenn er ins Drei-Sterne-Restaurant geht und auch ne, da irgendwas isst und trinkt und viel Geld vielleicht auch ausgibt. Ne? Und was wir versuchen im Prinzip aufzumachen, ist im Prinzip noch diese oftmals nicht sichtliche Welt von, was passiert eigentlich mit deinem Geld und wo geht es eigentlich hin und was passiert damit eigentlich? Ne? Und wie werden die Leute davon bezahlt und was für Produkte, was für Lebensmittel werden davon eingekauft und so weiter und so fort. Ne?
Ja. Das machen nicht alle.
Ich würde sagen, das machen die wenigsten.
So kann man es auch
nicht
sagen.
Nicht alle, sondern ich würde sagen, ich kenne wenige Gastronominnen, die das so.
Warum?
Im Prinzip bis jetzt schon. Ja, das ist ein relativ neues Mittel, ne? Weil der Gast halt häufig im Fokus steht.
Aber ihr macht das seit 9 Jahren.
Wir machen das auch nicht seit 9 Jahren. Nee. Wir haben den Lebensmittelproduzenten, /Produzentin, seit 9 Jahren im Fokus, ja. Aber davor hatten wir uns auch nicht so richtig im Fokus und haben das im Prinzip alles auf meiner Mitarbeiterinnens Rücken ausgetragen und so weiter.
Und wann, ne? Warum habt ihr das geändert? Was hat den Ausschlag gegeben?
Wir haben uns gefragt, ist Brutallokal das Einzige, was wir eigentlich im Fokus haben? Oder gibt es da noch irgendwie mehr? Gibt es da noch was anderes? Bis ab irgendwie 5, 6 Jahren, also wir haben uns 2015 haben wir aufgemacht im Februar. So in Corona kam so ein bisschen der Gedanke, wie geht es eigentlich weiter mit uns und was passiert eigentlich so, ne? Und wo geht es eigentlich hin? Und ist Brutallokal das Einzige oder gibt es da noch was Neues für die Zukunft, ne? Mit dem man sich auch ein bisschen befassen kann, unabhängig davon ist, einfach nur so einen Teller hinzustellen und ein Glas Wein einzuschenken und so. Und dadurch kam das im Prinzip. Ne? Wir haben Mitarbeiterinnenbefragungen gemacht, wir haben gehört, was wollen die eigentlich? Gerade in Corona passierte das dann auch, dass so viele Leute aus der Gastronomie rausgefallen sind und in andere Jobs gewechselt sind. Und auf einmal gab es diese Mangel an Arbeitskräften, so, ne? Ja. Und dann kommt noch eine neue Generation dazu, also eine Generation, die Arbeit für sich nochmal anders begreift, als das vielleicht die Generation davor betont, ne? Dann kommen küchenstrukturelle Dinge mit dazu, wo wir die Küche umstrukturieren sollen und müssen, um Verantwortungen anders zu streuen. Also wir haben zum Beispiel von einer 5-Tage-Woche auf eine 4-Tage-Woche gewechselt. Wir haben die Person, die bei uns spült, ist jemand aus dem Team und nicht ein mit Einwanderungshintergrund behafteter Typ, der das halt macht, weil er sonst nicht kann. Beziehungsweise, weil er sonst kein Deutsch spricht, weil er nicht einen Podcast für die Rheinische Post machen kann, weil er Deutsch kann, sondern weil er halt in das Land erst gekommen ist und dann halt spült. Halt irgendwie so vom Tellerwäscher zum Millionär vielleicht kommt, aber wo er halt da erstmal anfängt, ne? Und häufig ist das diese Position. Naja, da wird halt irgendwie, ja, niemand, der,
ne? Ja, ich verstehe, was du sagen willst, aber was macht jetzt, ne, der Typ, wenn er nicht mehr bei euch spülen kann?
Es gibt ja genug andere Restaurants, wo das im Prinzip der Fall ist.
Aber ihr wolltet,
ne? Also, wo es ja genauso läuft.
Wir wollten das für uns nicht. Genau. Passiert, weil es sonst einen hierarchischen Unterschied gibt?
Weil es sonst einen hierarchischen Unterschied gibt. Und den gibt es halt jetzt, also die weniger Erfahrung haben, spülen einmal die Woche. Die viel Erfahrung haben, spülen alle 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, wie die Krankheitsstandort ist und so weiter. Ne? Und dann ist die Arbeit hat doch nochmal eine ganz andere Bedeutung im Prinzip auch, ne? Und diese Dinge haben wir halt irgendwie alle angefasst und dann kommt der Wandel automatisch. Und das ist auch irgendwie interessant, sich mit diesem Kosmos im Prinzip zu befassen. Und dadurch lernt man auch eine ganze Menge. Und dadurch entsteht auch eine ganz andere, zumindest hintenrum erstmal, eine ganz andere Gastronomie. Und dann ist es immer so, wie es halt so ist, dass dann auch das, was vorne rauskommt, auch eine Beeinflussung dadurch im Prinzip bekommt.
Das Essen wird anders?
Wer macht das Essen? Kommt das alles aus einem Kopf oder kommt das aus verschiedenen Köpfen? Wer kann was in der Zubereitung? Kann das nur einer, weil nur diese eine Person an diesem Posten 5 Tage die Woche 50 Stunden, 60 Stunden steht und dann halt diese Dinge macht? Oder muss diese Person, die vielleicht die Führung an diesem Posten hat, aber eben auch mal 2, 3 Tage woanders ist, weil sie mal in der Spüle ist, weil sie mal frei ist, im Prinzip dafür Sorge tragen, dass die weniger Erfahrung haben, gewisse Schritte in dem Verarbeiten und Zubereiten von gewissen Speisen, da klammern wir jetzt mal diese kreative Seite aus, dass überhaupt erstmal jemand auf die Idee kommt, wir machen das jetzt so und so, sondern einfach nur dann das Abarbeiten, so, ne? Dass das halt geteilt wird im Prinzip, ne? Und das ist schon, da laufen Küchen sonst sehr viel hierarchischer, sehr viel dominanter und so. Und das ist bei uns sehr viel anders, würde ich mal
sagen.
Musst
du auch spülen?
Ja. Ich spüle. Ja.
Verstehen die Gäste das? Also verstehen die Gäste, warum ihr das macht? Weil ich denke gerade an einen längeren Artikel, den ich neulich in der New York Times gelesen habe. Die haben, glaube ich, 30 oder so Köche aus ganz Amerika gefragt, wie sie aktuell die Lage bewerten. Und die haben gesagt, wir verstehen eigentlich nicht, warum alle während der Pandemie so getan haben oder gesagt haben, dass sie Gastronomie so wichtig finden und uns unterstützenswert finden und das gesellschaftlich bewahren möchten, was wir tun. Aber von dieser Wertschätzung ist nicht so furchtbar viel übrig geblieben, jetzt wo alles in Anführungsstrichen wieder einigermaßen normal läuft. Und ich habe mich gefragt, ob du das auch so wahrnimmst, dass zwar so als Lippenbekenntnis die Leute immer sagen, ja klar sollen die Arbeitsbedingungen besser werden und natürlich ist das wichtig, aber wenn dann eine 4-Tage-Woche vielleicht heißt, dass die Öffnungszeiten sich verändern oder dass die Preise steigen, weil man eben seine Leute vernünftig bezahlen will, dass die Leute dann eben doch das nicht so verstehen und gutieren und sich wundern, warum bestimmte Dinge kosten.
Also wir machen ja Gastronomie eben nicht für die Gäste, sondern erstmal für uns, also oder für die Lebensmittelproduzentinnen. Und das ist erstmal schon mal ganz wichtig, ne? Dass wir da den Gast natürlich in Fokus setzen müssen, ist auch wiederum klar, ne? Also wir müssen schon gucken, dass das Essen schmeckt. Wir müssen gucken, dass das Umfeld, wo man sitzt, dass irgendwie hübsch ist, dass die Leute da sitzen wollen, dass die Getränke gut sind, dass der Service wissend ist, freundlich ist, Freundlichkeit zeigen kann in gewisser Weise auch, ne? Das erstmal sowieso, ja. Ich kann aber auch gar nicht erwarten, dass der Gast, wenn wir jetzt damit irgendwie anfangen und da reden wir über einen Prozess, also beispielsweise wir haben letztes Jahr im Juni unseren Guide of Conduct und unseren Wertekosmos im Prinzip neu geschrieben oder fertiggestellt und nach draußen getragen und so weiter. Und ich kann ja nicht erwarten, dass die Leute das innerhalb von einem Jahr oder nicht mal einem Jahr im Prinzip alle verstehen. Das braucht eine entsprechende Zeit. Häufig ist es so, dass die Gäste einfach erstmal, also das, deswegen meine ich, wir machen das erstmal nicht für die Gäste, sondern machen das für uns, aber es die Gäste profitieren dann davon. Und finden es dann sicher auch ab einem gewissen Punkt richtig gut, dass es so ist. Und klar, bis dahin haben sie erstmal Unverständnis, dass auf einmal das Menü so viel mehr kostet oder dass vielleicht der Billy Wagner nicht jeden Tag da ist oder der Micha Schäfer, der kulinarische Leiter im Unternehmen, dass der auch nicht jeden Tag da ist. Dass der auch mal weg ist, dass der auch mal frei hat einfach. Und früher war es ja so, der Patron oder der Küchenchef, der muss da sein. 5 Tage die Woche.
Ja.
Wenn wir gerade 6 Tage aufhat, 6 Tage. Der Gast kommt, der Gast ist König und der will jetzt da auch, ne?
Ja, und du bist der Laden, ne? In gewisser Weise vielleicht für Leute.
Ja, ich bin der Laden. Natürlich gebe ich dem Ganze schon einen starken Stempel und so, aber die Leute, die Menschen, die bei mir arbeiten, die sind ja auch der und die können auch eine ganze Menge. Und sicher, wenn ich da bin, ist eine bestimmte Art von Dynamik, aber wenn ich nicht da bin, ist halt eine andere da. Hm. Und dann ist es auch gut, ne? Also jeder hat dann auch so seine Rolle und jeder hat auch, da muss auch so sein, wie er oder sie halt ist, ne? Und natürlich, wenn ich nicht da bin, ist die Juliane Winkler, die Greta Wallwald, der Steve Hartsch und die Elena Scheer sind anders, aber die sind ja nicht. Die soll ja auch nicht ich sein. Die soll sie sein, ne? Und ich bin ja auch nicht die Greta. Oder ich bin ja auch nicht die Tessiv. So, ne? Und die Identifikation, die dann ein Gast im Prinzip mit dem Unternehmen hat, die läuft natürlich über die Menschen und so, ne? Aber du hast jetzt mich sehr stark auch wahrgenommen. Wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre, hättest du jemand anders als sehr, sehr stark wahrgenommen und hättest dann mit dem deine Beziehung für den Abend im Prinzip gehabt und so, ne? Und der hätte das gut gemacht vielleicht, vielleicht auch nicht, I don't know, ne? Und dann halt so, wie es halt ist, ne? Das ist halt dann dieser Moment, den der Abend im Prinzip dann hat, ne? Ja.
Wann ist denn Billy Wagner geworden eigentlich?
Ich weiß nicht, wann ich geworden bin.
Vielleicht war es ja immer so schon.
Möglich. ich glaube, für die Menschen da draußen bin ich auch häufig Projektionsfläche für ihre positiven, aber auch für ihre negativen Dinge. Also viele Menschen mögen, wie ich die Dinge tue, nicht.
Nicht?
Finden das ganz, ganz schrecklich, wie gewisse Dinge im Prinzip laufen oder wie ich gewisse Sachen kommuniziere oder was ich damit ausdrücke und so weiter. Die sind ja dann schnell im Außen und sind halt gerne da auch bei einem anderen, weil sie ja dann einfach auch nicht so bei sich gucken müssen im Prinzip, was das eigentlich mit ihnen macht, dass sie jetzt da so reagieren, wie sie halt reagiert, ne?
Mhm. Wie spiegelt ihr dir das denn dann? Sagen die dir das dann? Oder merkst du?
Die sagen mir das nicht jetzt so, aber es gibt ja Social Media, ne? Da ist man ja relativ anonym, es gibt das Internet, es gibt Google Reviews, wo man halt Sachen reinschreiben kann und so weiter, ne? Wo man dann halt beschreiben kann. Erst heute wir kriegen immer eine Nachricht, wenn wir auf Google eine Bewertung im Prinzip bekommen, ne? Dass man das halt so ein bisschen im Blick hat, was da so im Prinzip passiert und so, ne? Und erst heute hat eine Person eine Rezession im Prinzip über das Unternehmen geschrieben, ne? Und die waren nicht mal bei uns und die haben uns 2 Sterne gegeben. Ich würde mal sagen, dass die uns eigentlich nur 1 Stern geben wollten, ne? Und da steht jetzt halt so, we go to expensive restaurants very often. After reading the website of this place, we got skeptical and decided to skip the restaurant altogether. We just don't believe these people understand what typical guests want. Good food in a friendly atmosphere, simple as that. Instead of their philosophy is really one common boring cliché phrase after another. It doesn't sound like authentic to us at all. We believe a good cook can think outside of the regular framework of what everybody else agrees to anyway. It is good to have a philosophy, but we don't want to hear it. Instead, we want to taste it when we sit at the table. We do need any sense of Sendungsbewusstsein in a restaurant because it should be about the guest and not about the owner. As a customer, we want to be surprised of great skills, creativity, and friendly attitude. Berlin has a lot to offer. Und das sagt natürlich in erster Linie auch eine ganze Menge aus über die Person, die dann da schreibt erstmal. Ne? Und natürlich sagt das Restaurant viel da auch darüber aus, wie ich gewisse Dinge sehe oder wie ich denke, ein Restaurant funktionieren soll. Oder wie ich auch Sachen nach draußen trage, weil ich denke, dass viel mehr Restaurants diese Dinge auch vielleicht hören sollten oder vielleicht auch mal ändern sollten. Weil ich glaube, dass so wie es halt die letzten 30, 40 Jahre gelaufen ist, ist es vielleicht auch nicht mehr so unbedingt zukunftsfähig in gewisser Weise. Also man muss sich halt da im Prinzip auch so ein bisschen ändern. Und Gastronomie ist dann halt eine sehr rückwärtsgewandte Branche. Ne? Man macht sehr, sehr viel erstmal immer für den Gast und vergisst dann die ganzen anderen Dinge dabei. Und das ist das Habitus, dass man geht in ein Restaurant. Normalerweise ist ja auch der Gast, der zu uns kommt, oder der Gast, der allgemein nach draußen geht oder in ein Restaurant geht, der hat Hunger oder der hat Durst oder er will einen schönen Moment vielleicht auch erleben, so wie du, als du bei uns alleine essen warst. Da gab es ja bestimmt auch einen Moment vorher, wo du gesagt hast, du gehst jetzt mal irgendwie ins Nobelhart und Schmutzig, ne? Und das willst du dir mal angucken, was das für ein Laden ist und wie das da im Prinzip läuft. Und im besten Fall haben die Sachen, die vorher so passiert sind, die dir vorher mit dem Restaurant in Kontakt gekommen bist, gut gefallen.
Ich hatte tierisch Schiss.
Das ist tierisch Schiss, ja. Okay. Und also, du hast irgendwie eine Emotion im Prinzip.
Ja,
ne?
Aber ich wollte hin, auf jeden Fall, klar. Ja.
Du wolltest hin, genau. Und dass wir das so machen, ist halt erstmal, dass die Leute entweder hin wollen, also dass sie wirklich so Bock haben darauf, oder auch sagen, nee, ich glaube, das ist kein Laden für mich. Da will ich gar nicht hin. Und das ist auch in Ordnung. Das ist, ich glaube, wir sind klein genug oder groß genug, dass wir nicht jeden Gast erreichen müssen. Ne? Wir haben keine 250 Sitzplätze, wo wir nochmal einen ganz anderen Druck natürlich verspüren müssten, gewisse Dinge zu tun, die der Gast will. So, auf jeden Fall, Gastronomie läuft immer so, dass man immer das macht, was der Gast natürlich will, weil man natürlich auch, man schenkt die Weine aus, man serviert das Essen, was der Gast im Prinzip möchte. Und im Endeffekt ist natürlich auch der Gast, der ist auch erstmal ein egoistischer Zug, der will ja auch einen schönen Abend haben, was auch fair enough ist, ne? Also der will auch erstmal, dass einfach, er gibt viel Geld aus vielleicht, oder er will, dass du das satt machst, oder er will, dass er da schön sitzt, er will ein schönes Gespräch haben und so. Das sind alles erstmal Dinge, die für ihn und für den Gast erstmal wichtig sind. Ja. Ne? Und meine Aufgabe ist es natürlich, das möglich zu machen, klar, aber eben nicht auf Kosten von anderen Dingen. Und das ist halt neu, meiner Meinung nach. Beziehungsweise das versuchen wir halt auch mit zu betreffen, weil es halt eben so krass aus dem Ruder gelaufen ist. Das hörst du ja an allen Stellen, egal wo auf der Welt. Ne?
Ja, voll. Aber das ist der Grund, warum ich auch vorhin gefragt habe, warum machen es nicht mehr Leute? Weil, okay, ich sehe ein, es ist 9 Jahre, war vielleicht zu lang gesagt,
es braucht Zeit.
Aber trotzdem ist ja der Druck extrem groß. So, das ist ja überall zu hören.
Und ja, aber es braucht.
Ich habe auch deswegen gefragt, weil ich muss die ganze Zeit an dieses Dreieck denken. Du kannst etwas entweder billig haben oder schnell oder gut. Also 2 von den beiden kriegst du vielleicht, aber 3 kriegst du normalerweise nicht. Das ist jetzt ein schiefer Vergleich, aber was ich damit sagen will, ist, was bleibt auf der Strecke? Also was ist die Schwierigkeit daran sozusagen? Weil, ne, ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann würden es wahrscheinlich tatsächlich auch alle machen, weil der Wunsch ist ja da. Offensichtlich ist es ein bisschen, man muss schon ein bisschen ein Konzept haben und man muss darüber nachdenken und man muss wahrscheinlich Dinge tun, die man vorher anders gemacht hat. Und möglicherweise muss man ja auch manche Dinge dann nicht mehr tun oder man muss auf bestimmte Dinge verzichten oder man muss sich bestimmte Standards muss man dann eben nicht mehr haben oder so. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, irgendwie
das,
an irgendeiner
das,
Stelle
das, glaub ich,
ist ein Haken?
Das glaube ich gar nicht, ich glaube gar nicht, dass man da irgendwas nicht mehr haben muss, sondern man muss einfach das, was wertvoll ist, im Prinzip anpassen. Ne? Also die Frage ist ja auch, ob es wertvoll ist.
Also was man einem
Hotel,
welcher Sache man einem Wert beimisst, meinst du?
Genau, in einem Hotel ist es wertvoll, dass dir jemand die Koffer auf das Zimmer trägt. Ist es wertvoll, dass jemand das Bett bevor du ins Bett gehst, nochmal das Bett auflegt? Ist es wertvoll, viel Platz zu haben? Oder ist es wertvoll, eine riesengroße Beauty-Palette im Bad zu haben? Ist es wertvoll, dass der Knauf aus Gold ist? Oder es gibt ja tausende Dinge. Mhm. Und ich glaube, wir leben in einem sehr starken Transformationsprozess. Meine Eltern haben jedes Jahr noch ein neues Auto gehabt.
Jedes Jahr?
Das nicht. Ja, die haben halt getauscht und die hatten so ein bisschen einen Autofädel und haben halt ein Leasing-Auto.
Okay.
Und haben dann auch mal, wir sind auf Automärkte gefahren, so. Ich bin im Osten groß geworden. In der DDR war das ja mit Polen, Automärkten und so. Da hat man halt dann das Auto getauscht und, ne,
okay,
hatte dann, so, meine Mama hatte da auch die Spaß dran und so, ne? Und die, für mich, ich fahre ein Auto, das ist aus 2004, das hat 284.884 Kilometer runter, also das war gestern der Stand. Ich habe gestern diese Zahl abgelesen, deswegen weiß ich diese Zahl auch gerade.
Sie merken, dass
runter. Und ich habe seit, also jetzt 20 Jahren, habe ich kein Auto mehr gekauft, in Anführungszeichen. Ne? Und für mich für mich ist dieses Auto schon wichtig. Ich benutze es und tue damit auch Dinge machen und so. Ich würde mir aber kein neues mehr kaufen. Mhm. So. Und der Wert verändert sich natürlich total. Das Besitzen auch von einer gewissen Sache. Und so ist es mit Gastronomie, beziehungsweise was so ein Abend leisten muss und kann auch. Ne? Also ich habe meine Ausbildung angefangen, also meine Großeltern haben Gastronomie betrieben, meine Eltern haben Gastronomie betrieben, ich habe meine Ausbildung 1997 im Hotel Herzogspark angefangen. Da war es ganz Standard, gang und gäbe. Man hat vier verschiedene Brotsorten in so einem Brotkorb.
Hm.
Die waren damals, würde ich sagen, nicht frisch gemacht, sondern die waren aufgebacken. Aber es waren vier verschiedene Brotsorten, weil das der Standard war, weil man das den Leuten anbieten wollte. Am Frühstücksbuffet waren 17 verschiedene Säfte gestanden, weil die Menge auch, diese Vielzahl, die waren zwar alle nicht gut, weil da waren halt auch ein, zwei frisch gemachte Säfte mit dabei, Smoothie auch schon und so weiter, aber da waren halt eben auch viele gekaufte Sachen mit dabei, in Mangosaft, ne, Multivitaminsaft und so weiter. Halt, weil man denkt, dass das ist. So, und dann, ich finde dieses Hotelbeispiel immer sehr, sehr spannend. Wieso hat man denn nicht eine Brust, ein Brot? Man hat einen hervorragenden, jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt hervorragend gemachten Saft auf dem Frühstücksbuffet stehen. Und es ist natürlich ein ganz anderer Wert, der damit auch transportiert wird. Und jetzt kommt es natürlich auf den Gast drauf an. Der kommt an dieses Frühstücksbuffet, da gibt es ja nur einen Saft. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin doch gewohnt, dass es da fünf verschiedene Brotsorten gibt,
ja, sieben Moment,
verschiedene
das, Butter das ist ein bisschen,
und so weiter
das ist ein
und so fort.
Unfair. Das ist ein bisschen unfair, finde ich jetzt, weil Frühstück muss
Wieso?
Man ja ehrlich sagen, weil beim Frühstück die Leute so wahnsinnig verschieden sind. Weil beim Frühstück, finde ich, da musst du den Leuten ein bisschen auswählen, musst du ihnen zur Zufriedenheit bestehen. Nicht jeder mag alles.
Du meinst, also manche möchten gute Sachen und manche nehmen einfach auch so basic, regular Sachen.
Nee,
oder was.
Aber manche möchten süß und manche möchten herzhaft zum Beispiel, ne?
Ja gut, aber dann macht man halt ein. Da kauft man, also 99% aller Frühstücksbuffets in Deutschland, vielleicht Europa, vielleicht der Welt, kaufen fertige Croissants.
Ja.
So Kleider, diese Kleider, wo die Rosinen drin sind, wo ganz ein bisschen Creme hat es da drin reingemacht
ehrlich,
und so weiter.
Du.
So.
Du kommst
und
mit den
nur, dass die Leute was Süßes kriegen.
Mit den allerbesten.
Und dann bieten die aber auch noch drei, vier andere süße Sachen an.
Ja, okay.
Und ist auch dann die Frage, muss das eigentlich alles sein? Reicht nicht einfach nur eine Person, die weiß, wie gutes Croissant geht, und da gibt es nur Croissant mit guter, frischer Marmelade.
Ja.
Muss dann noch drei verschiedene andere Brotsorten sein? Kann ich nicht dieses Croissant dann auch einfach ein bisschen Käse reinmachen? Und in drei Wochen lasse ich das mit dem Croissant, dann gibt es halt einfach ein sehr gutes Brot, aber halt was anderes. Also, und das ist natürlich, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also, man kann ja beide Bevölkerungsgruppen im Kopf haben, die was Herzhaftes und Süßes haben wollen, aber muss dann in beiden Feldern diese Vielzahl an unterschiedlichen Sachen im Prinzip sein.
Ja.
Ne? Und das ist ein unterschiedlicher, das ist ein Ansatz. Ne? Und den versuchen wir ja zum Beispiel wir haben zum Beispiel nur ein Brot, nur eine Butter, ne? Und so, ne? Und bei uns gibt's nur Gemüse. Bei uns entscheidet der Gast nicht selber. Es gibt Gäste, die sagen, wieso entscheiden die denn für mich? Oder vorgestern sitzt ein Gast gesagt und er findet es toll bei uns, dass er nicht entscheiden muss. Wir entscheiden für ihn. Meine Mama liebt es, dass wir für sie entscheiden. Und jetzt ist natürlich, was ist eigentlich das Wertvolle? Gibt man dem Gast die Möglichkeit zu entscheiden? Aber findet er das vielleicht auch total bescheuert, im Prinzip zu entscheiden und so, ne? Und ja.
Naja, ich denke mal so, ne? Es gibt ja auch, also weiß ich nicht, so ein Hotpot-Restaurant lebt ja auch davon, dass man sozusagen die Auswahl hat und sich dann selber on the spot entscheiden kann, was man gerne möchte. Und es gibt vielleicht Abende, an denen möchte man das so. Und es gibt Abende, an denen möchte man das anders. Und eine ganz besondere Expertise zu haben von jemandem, der das entschieden hat, der gesagt hat, so, jetzt gerade ist diese Marmelade das einzig wahre und das stellen wir jetzt hier aufs Frühstücksbuffet und nicht die 78 anderen Marmeladen, die gerade nicht so toll sind. Das ist ja gut, aber diese Expertise ist natürlich auch nicht überall vorhanden. Also ich würde nicht jedem das in die Hand geben wollen, diese Entscheidung.
Ich glaube, es ist halt auch die Frage, was gehe ich eigentlich irgendwo hin essen? Also ich war gestern Abend, ich hatte gestern Abend frei und war gestern Abend in so einem neuen scharfen Nudelladen hier in Berlin und die machen im Prinzip, machen die zwei Gerichte. So. Da habe ich ja auch, also ich habe natürlich eine Wahl, ob ich dieses Gericht jetzt mit Rind, Aubergine oder Tofu esse, aber ich habe eigentlich nämlich einmal entweder mit einer Suppe oder einmal halt mit so einer scharfen Soße. So. Und die machen ja auch eine Vorauswahl in gewisser Weise. Und das ist der Grund, weshalb ich dorthin gehe. Ich habe Lust auf eine scharfe Nudel und gehe halt in diesen Laden. So. Und dann haben die Möglichkeit, das richtig gut zu machen. Oder so lala in gewisser Weise. So. Gestern war es so lala. Aber ich schätze es, wenn jemand was macht und dann nur das macht, aber das auch besonders gut. Und wenn das besonders gut ist, er bietet mir diese Auswahl an. Also ich gehe in ein Restaurant und habe dann da drei Vorspeisen, drei Zwischengänge, drei Fleischgänge, drei Fische und drei Dessert und noch einen Käsewagen. Und die wollen, das ist ihr Ziel und das ist besonders gut zu machen, ne? Dann müssen sie halt auch alles gut machen. Und das ist halt auch kompliziert meiner Meinung nach. Ne? Also da muss man sich dann fragen, kann man das überhaupt? Hat man die Menschen dafür? Hat man die Lebensmittel dafür? Muss man da nicht einfach, ist das nicht auch viel zu teuer? Also dass diese ganzen Sachen dann vorzuhalten. Und ist da nicht vielleicht es besser, man baut das so ein bisschen um in gewisser Weise und macht dann etwas, das dann zwar top-notch ist, aber was dann halt dieses, der Gast kommt da jetzt rein und muss da irgendwas auswählen, vielleicht ein bisschen verändert. Ne? Ja. Weil im Endeffekt der Gast ist ja, wenn mir jemand sagt, ich soll jetzt das und das nehmen, dann gehe ich davon aus, dass er oder sie genau weiß, was er da im Prinzip tut. Nimmt man den Gast mit in diese Verantwortung mit ein, dann entscheidet der natürlich immer nach dem Gefühl, was mag er jetzt eigentlich? Ist das jetzt so ein Innereien-Typ? Also nimmt er jetzt das Kalbsbries? Oder nimmt er jetzt lieber den vegetarischen Gang? Oder möchte der was Gebratenes haben? Oder befindet er sich gerade so ein bisschen auf Diät vielleicht auch und nimmt so ein bisschen einen ganz feinen, leichten Fischgang? Oder, ne? Also ich denke, anhand des Konzeptes, was man im Prinzip fährt, fährt man häufig besser damit, den Gast nicht zu viel in die Verantwortung zu nehmen. Es sei denn, ich habe ein Konzept und der Gast muss mit in die Verantwortung genommen werden, weil ich vielleicht meine Menschen, mit denen ich das mache, dort, wo ich bin, eben nicht so in die Verantwortung nehmen kann, weil ich zu viel anbieten will und so weiter und so fort.
Ja.
Ich habe die 47 verschiedenen Gerichte da drauf, es gibt 20 verschiedene Pizzen etc. pp. Wer braucht denn 20 verschiedene Pizzen? Verstehe ich nicht. Ne? Also verstehe ich wirklich nicht. Mach lieber drei oder fünf.
Aber das ist etwas, das würde mich wahnsinnig interessieren, wenn man zu so einer normalen Pizzeria geht, die ja meistens so viele Pizzen auf der Karte haben. Ich würde die total gerne mal fragen, Leute, ganz im Ernst, hier diese 87B, hat die schon mal irgendjemand bestellt? Diese absurde Kombination, wer will das essen? Hat das schon jemand genommen? Ja,
da ist halt dann jemand, der sagt, Auberginen habe ich jetzt Lust drauf. Oder Pilze aus der Dose habe ich jetzt Lust drauf. Super. Und die werden dann da drauf geknallt. Ja.
Ich verstehe. Ja, okay, an dem Punkt muss man sagen.
Und da wird natürlich auch der Gast hat ja vielleicht auch die Vorstellung, da steht einer und schneidet irgendeinen Pilz auf und legt ihn da drauf. Aber wahrscheinlich, bitte lieber Gast, ist es ganz, 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 ganz anders. Und ansonsten würde es auch gar nicht funktionieren für 9,50 Euro, ja, dass das irgendwie so geht, ne? Und ja.
Ich muss dich, weil dieses ein Podcast ist, der in Düsseldorf produziert wird, nach Düsseldorf fragen. Denn du hast in Düsseldorf auch schon gewirkt.
Gelebt sogar.
Gelebt sogar. Ja, ich meine, gut, das ging wahrscheinlich damit einher, nicht wahr?
In der Witzelstraße 12.
Aha, erzähl mir davon.
Ich bin 2003 aus den USA wiedergekommen, habe dann nochmal kurz in Nürnberg gearbeitet, im Essigbrätlein, und hatte mit meiner damaligen Freundin den Gedanken, wir gehen aus Nürnberg weg, wir gehen woanders hin. Und Katrin war relativ offen, weil sie bei der Commerzbank gearbeitet hat. Die gab es damals überall noch, heutzutage, I don't know. Und ich habe einen Job gefunden bei Elvira und Dieter Kaufmann in Grevenbroich, also von Düsseldorf auf den Weg nach Aachen, in einem sehr klassisch altmodischen Restaurant, eröffnet 1961. Und hab dort ein Jahr gearbeitet und bin nach dem Jahr Grevenbroich, wo wir in Grevenbroich gelebt haben, weil die Verbindung Katastrophe nach Grevenbroich war, vielleicht auch noch ist, I don't know, dann nach Düsseldorf gezogen. Hm. Weil Katrin gut nach Heinsberg in die Bank konnte, wo sie gearbeitet hat, oder nach Erkelenz in die Bank konnte, wo sie gearbeitet hat. Und ich dann nicht in Düsseldorf gearbeitet habe erst, sondern in Köln gearbeitet habe. Nämlich bei
im
Vintage, genau, bei Claudia.
Ja.
Genau, bei Claudia und Michael Stern.
Ja.
Und damals noch in der Peilstraße, also dem ersten Weinbar-Konzept Deutschlands, wo man so Weine nach Außerhaus verkauft hat und dann dort im Restaurant und Brockelprinzip und so weiter gemacht hat. So, und da habe ich halt dann ein Jahr gearbeitet und dann bin ich zu dem doch sehr vielseits bekannten, in Düsseldorf sehr vielseits bekannten Helge Achtenbach gekommen,
mhm,
und habe dort mit Shiro am Hafen im Malkis gearbeitet,
mhm,
um dann am Graf-Adolf-Platz die Weinkonzeption für die drei Southwest und East zu übernehmen.
Ja.
Und
das sind ja ein bisschen Läden, denen die Düsseldorfer immer noch nachweinen, muss man sagen. Ne?
Ist das so?
Also zumindest das Monkeys.
Mhm.
Bei dem anderen.
Also du meinst den Beach Club oder du meinst den?
Ja, beides, glaube ich, ein bisschen. Also den Beach Club, okay, natürlich auch ganz lange, wobei es ja jetzt den Stadtstrand so gibt. Aber das sind immer noch so legendäre Namen irgendwie. Und manchmal habe ich in Düsseldorf den Eindruck, gastronomisch leben wir ein wenig in der Vergangenheit, weil es mehrere Läden gibt, die so
Gastronomie ist rückwärtsgewandt. Du wusstest, was ich meine, ne?
Okay,
Gastronomie,
ja,
ist immer rückwärtsgewandt. Es ist, ne?
Mhm. Voll. Aber
das Thunfischsteak ist besonders, ne? Genau, ja.
Ja. Naja, aber hat das auch seine Berechtigung manchmal?
Ja.
Man könnte ja auch sagen, es ist eine Branche, in der man nicht geschichtsvergessen ist, in der man weiß, was man, auf wessen Schultern man steht, quasi.
Das wäre so, wenn man nicht den Mut hätte. Also die meisten Restaurants sind wie Theater, die die Dreigroschenoper immer wie die Dreigroschenoper aufführen, ne?
Hm.
Und wenn dann so jemand kommt, der das war ein bisschen außerhalb denkt und ein bisschen wagt und auch mal die Geschichte immer versucht anders zu erzählen, ne? Und Gastronomie ist eher da so ein bisschen, ne? Langweilig.
Ja,
für mich persönlich.
Das ist das,
ne,
eine. Und das andere ist, ehrlich gesagt, wenn ich 5 Cent hätte für jedes Restaurant, bei dem ich auf der Website lese, sie machen konsequent lokal und beziehen alle ihre Zutaten nur aus der Region. Es kommt mir ja irgendwoher bekannt vor, Billy Wagner. Ich weiß auch nicht. Wo haben die das nur alle her? Da denke ich mir auch, ja, also es wird auch einfach planlos geklaut.
Ja, also.
Oder betrachten wir das als Hommage?
Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die Leute, wenn sie das sagen, dass sie das im Prinzip auch wahrheitsgemäß tun.
Nee, ich sage ja nicht, dass sie lügen. Ich sage nur, wo haben sie das eigentlich her? Und dann tun sie so, als wäre es ihre eigene Idee gewesen.
Bio, Grün, Nachhaltigkeit ist ja ein Trend, den du nicht nur im Essen im Prinzip hast, sondern eben überall. Ne? Ich stehe im KDW und fahre den Aufzug hoch und da sagt die 14-, 15-jährige Tochter zur Mama mit der Louis Vuitton-Handtasche, du, wir kaufen jetzt aber nicht die Seife schon wieder, die wir das letzte Mal gekauft haben, die ist in einer Plastikflasche. Also auch da hat das irgendwo einen Ne? Wenn, ich weiß nicht, am 26. Oder 27. war das, 2019 waren 250.000 Menschen auf der Straße in Berlin für Fridays for Future, ne? Und die ganze Stadt war voll und es gab Kundgebungen und so, ne? Und den Leuten ist das schon wichtig, ne? So gewisse Dinge. Das glaube ich erstmal so grundsätzlich schon, ne? Das heißt, und das macht sich dann natürlich auch im Restaurantalltag irgendwie wieder. Bei Netto kannst du auch regional kaufen, ne? Ist immer noch eine Frage von Definition, was regional ist, ne? Also Netto hat mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob sie das noch tun, ihre Regionalkarte im Prinzip beworben, ne? Da hat man ein Rotkäppchen gekauft und da hat man Berliner Pilsner gekauft und Rügenwalder Wurst gekauft und so weiter. Und so wurde dann das Regionalfenster bei, ne, das ist doch auch eine super Regionalkarte, die man da den Gästen, den Kunden, Kundinnen im Prinzip anbietet. Und dann gehen die da halt hin und kaufen regional. Du, ich kaufe auch regional, bei Netto halt, ne? Also, so, ne? Das ist halt eine Frage von Definition und auch mal eine Frage von Erklärung. Was bedeutet das eigentlich, ne? Das Regionalthema, ne? Und,
aber so sieht das aus, ne? Ich meine, wenn du sagst, wir machen das und wir würden es gut finden, wenn der eine oder andere auch mal was verändert, wenn die Gastronomie weniger rückwärtsgewandt ist und mal mehr darüber nachdenkt, wie kann sie eigentlich in Zukunft funktionieren, und wir haben ein Konzept und wir probieren ein Konzept aus und es kann auch jeder nachmachen, dann ist das wahrscheinlich so. Dann ist das am Ende
das so.
So, dass es auf jeder Website genauso steht. Da muss man sich ja freuen, fast schon.
Beziehungsweise, irgendwann mal auf einmal gab es auf einmal Cappuccino überall in Deutschland oder hat man den mit Sahne gemacht und irgendwann kam dann auch der Gedanke, dass man vielleicht einen Cappuccino nicht mit Sahne macht, sondern eben so große Schaumberge drauf macht und irgendwann kam dann die Entwicklung dahinter, dass man auch den Cappuccino eben nicht mit so großen Schaumbergen macht, sondern dass da so kleine Bilder drauf sind irgendwie, so dass das so ein bisschen wie so eine Blume aussieht oder wie ein Haus, wo jemand raus winkt oder wie auch immer, ein Panda-Bär, was auch immer, ne? Und irgendwann mal geht es vielleicht auch dann mal um den Geschmack des Kaffees. Und auf einmal, wie die Milch im Prinzip in Verbindung mit dem Kaffee im Prinzip auch wirkt. Und auf einmal, und da sind wir ja kilometerweit gereist von dem Cappuccino mit Sahne zu dem Cappuccino mit einem sehr guten Single-Origin-Kaffee, wo die Leute hinter dem Kaffeebohnen fair bezahlt sind, wo es eine gute Grundqualität gibt, wo es gut geröstet ist, etc., wo die Maschine gepflegt ist und so weiter, ne? Und das ist ja kilometerweit. Und da reden wir ja über 30 Jahre. Also ich war vor einem Jahr irgendwo und da gab es noch ein Cappuccino mit Sahne. Ich habe es auch gefeiert. Das war großartig. Retro. Ich fand es absurd, ne? Und das fand ich schon wieder sehr, sehr cool irgendwie, ne? Dass bei jemand noch irgendwie so Cappuccino mit Sahne war. Aber gut. Dieser Weg, der dann dahin braucht, und das ist, und in diesem Prozess befinden wir uns halt jetzt gerade, ne? Dass Regionalität ist irgendwie en vogue, aber was heißt das eigentlich? Und da kommt dann der Kunde und die Kundin halt mit ins Boot, das auch zu hinterfragen. Was heißt das eigentlich? Da gibt es jetzt ja diesen, es gibt ja den Michelin, den kennen die Leute ja, und dann gibt es ja dieses grüne Emblem und so, ne, wo man im Prinzip genau diese Zielgruppe dann auch bedient. Mhm. Ne? Also man muss ein bisschen Marketing leisten, man muss ein paar Buzzwords raushauen, also man muss ein Bullshit-Bingo spielen und dann kriegt man eventuell diesen grünen Stern, wenn man das da auch noch im Restaurant hier und da mal irgendwo kommuniziert. Da ist aber natürlich die Türe und Toren offen, im Prinzip, wo man da halt auch betreten kann. Ne? Mhm. Und dann vertraue ich halt meinen Kolleginnen nicht so unbedingt, beziehungsweise ich möchte denen gerne vertrauen, aber ich vertraue denen nicht, weil die natürlich um Glaubwürdigkeit im Prinzip kämpfen. Ne? Also wenn dann da einer Scheiße baut, ist das natürlich für alle anderen ganz genauso. Ne? Also einer sagt was, jemand findet das raus, dass es gar nicht so ist, wie es eigentlich ist, dann sind sofort alle mit im Boot, alle Gastronomen und so weiter. Ne? Und deswegen zum Beispiel bewerben wir da nicht mit, aber finden wir es auch gefährlich, dass es gerade in diesem ganzen Bereich noch so wenige Zertifizierungsmöglichkeiten gibt, beziehungsweise auch so wenige ernsthafte Zertifizierungsmöglichkeiten gibt. Aber an diesem Punkt sind wir vielleicht auch gar nicht, dass es das vielleicht unbedingt braucht, weil noch nichts passiert ist, beziehungsweise weil die Gäste auch noch nicht so richtig danach fragen, was heißt denn eigentlich, sie kochen jetzt regional? ne? Und so, ne? Und wir für uns haben dazu eine klare Aussage, was das eigentlich heißt. Ja, dass wir die Höfe besucht haben, dass wir eine emotionale Beziehung zu den Lebensmittelproduzentinnen haben und so weiter. Ne? Und dass viele der Lebensmittel, die wir im Prinzip verarbeiten, vor 10 Jahren noch gar nicht da waren, weil die Qualität noch gar nicht da war, weil noch niemand da war, der diese Qualität nachgefragt hat, ne? Und die erst in den letzten 10 Jahren entstanden ist. Ne? Und ich glaube ja grundsätzlich dran, dass das trotzdem wichtig ist. Und ich glaube auch, dass dieser Prozess dazugehört, dass dann viele auf den Zug mit aufspringen und dann das auch für sich nutzen und da auch so ein bisschen Bullshit-Bingo spielen und so weiter, dass das mit dazugehört. Um dann vom Cappuccino mit Sahne eben zum besseren Cappuccino im Prinzip zu kommen. Ne?
Ja. Genau. Na, ich würde mal sagen, das Nobelhart und Schmutzig hat sich auf den Weg gemacht und vielleicht kommt der ein oder andere ja hinterher. Billy Wagner, wen würdest du ganz gerne mal hier im Brunch-Podcast hören, wenn du jemanden nominieren müsstest für so ein Interview?
Oh, hat man mich auch nominiert?
Nein.
Ah ja,
das
okay.
War meine Idee.
Ah, okay, gut, okay. Ich finde ganz toll, was die Sophia Hoffmann macht. Mhm. Weil die sehr mutig im Prinzip an ihre Werte im Prinzip glaubt. Die sind anders als bei mir. Also die Köchin hier aus Berlin, die haben ein Restaurant aufgemacht, das nur mittags auf hat und ab und zu mal abends.
Wie heißt das?
Die kochen wie Papa. H-A-P-P-A. Und die kochen vegan. Also wir kochen gar nicht vegan, ne? Und trotzdem finde ich das einfach mutig und auch richtig, dass es das gibt, weil das eine bestimmte Art von Gastronomie im Prinzip auch zeigt und möglich macht und so, ne? Und ich finde das toll, so, ne? Dass es da jemanden gibt, der da voranschreitet in gewisser Weise. So.
Ich werde sie fragen, ob sie mit mir spricht.
Bitte. Und die ist toll.
Super.
So, ne? Man kann jetzt von veganem Essen halten, was man will. Ich gehe jetzt aus so einer unternehmerischen Perspektive. Sie und ihre Partnerin machen da was ganz Besonderes, finde ich. Und das ist jemand Interessantes jetzt. So auf meinem Kosmos. Mhm.
Es dürfen auch Produzenten sein, übrigens, ne? Es müssen
genau,
keine Küche sein.
So. Ja, ich sag nur so eine, das ist jetzt nur so eine, das ist jetzt die erste, die mir eingefallen ist von einem Restaurant, Aspekt oder so, ne? Und,
cool.
Genau, und auch ein anderes Restaurant und was auch eine starke DNA, sag ich mal, hat. So.
Ich bin sehr gespannt. Und ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und für deine
Gerne.
Worte, Billy Wagner.
Danke, ciao.
Das war das Gespräch mit Billy Wagner hier im Brunch-Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich freue mich, wenn ihr euch meldet unter brunch@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 0160 80 80 844. Alle Nachrichten landen direkt bei mir und ich antworte auf jede einzelne. Und jetzt freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Episode wieder dabei seid. Bis dahin, genießt die Zeit. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.